Familiengedöns ist ja ein komischer Titel für eine Predigt, oder? Aber wir alle haben Familie. Wir alle haben eine Ursprungsfamilie. Wir haben eine Familie, in der wir im Moment leben. Eine Familie, die noch zu Hause lebt. Aber es bleibt einfach Familie. Und deswegen glaube ich auch, dass wir, wenn wir uns die Lebensgeschichte von Josef angucken, ganz viel für uns mitnehmen können. Nun ist die Geschichte von Josef, dem Träumer und was er alles so erlebt hat, den meisten von uns ja schon von sehr klein auf bekannt. Das sind so die ersten Geschichten, die man in der Sonntagsschule hört. Und deswegen habe ich gedacht, ich starte mit einer Quizfrage. Wie alt war Josef, als sein Vater Jakob mit ihm und der ganzen Familie von Laban weggegangen ist, als sie geflohen sind? Wie alt war der Jakob, der Josef da? Wer weiß? Keiner? Und ich habe einen Preis dabei, ist ja unglaublich. Bitte? Ja, er war 6. Das stimmt, Peter. Hast gewonnen. Bring das mal dem Peter. Ja, er war tatsächlich 6 Jahre alt. Zunächst mal, wie begann das denn alles? Der Jakob, der Vater von Josef, lebt im Ausland. Er diente Laban, seinem Onkel, und er wollte dessen jüngste Tochter Rahel heiraten. Und dafür musste er 7 Jahre arbeiten. Heute geht das alles ein bisschen schneller und kein Mann muss mehr für die Frau beim Schwiegervater dienen und arbeiten, zumindest nicht bei uns. Aber nach diesen 7 Jahren wurde er betrogen. Er bekam nämlich nicht die geliebte Rahel, sondern die ältere Schwester, die Lea. Die wurde ihm untergeschoben. Und dann musste er wieder 7 Jahre arbeiten. Und dann bekam er Rahel. Ich möchte die Lebensgeschichte und die Geschichte um Jakob nicht komplett erzählen. Mit Rahel hat er dann den ersten Sohn, den Josef, bekommen. Und der Laban ließ ihn immer noch nicht gehen. Und deswegen musste er noch einmal 6 Jahre bleiben und dann ist er geflohen. In dieser Zeit ist er auch zu Reichtum gekommen und ja, der Josef war halt wirklich 6 Jahre alt. Das bedeutete aber für den Josef, dass er die vertraute Umgebung verlassen musste. Er war ja da groß geworden in der Familie seines Großvaters. Jakob fühlte er sich zu Hause, er kannte jeden und er musste weg. Vieles, was ihm bekannt war, es ging in ein anderes Land, musste er hinter sich lassen. Und mit 6 Jahren kriegt man da schon einiges mit. Trotz alledem war er natürlich in seiner Familie geborgen bei seiner Mama Rahel. Als sie dann ankamen am Ziel in Bethel, bekommt Rahel ihren zweiten Sohn, den Benjamin, und stirbt. Das heißt, der Josef musste den Verlust seiner Mutter verkraften und er wurde nicht so, wie man es vielleicht erwartet hätte, bei seiner Tante Lea untergebracht, sondern bei einer der Nebenfrauen. Das war damals üblich, das war möglich, dass die Ehefrau sich noch eine Nebenfrau, eine Sklavin nahm, damit ein bisschen mehr Kinder auf die Welt kamen. Das galten dann alles als ihre Kinder. Und eine solche Nebenfrau hatten sowohl Lea als auch Rahel. Also war die Kindheit von Josef in diesem Familiengeflecht und daher auch der Name Familiengedöns von vorher herein überhaupt gar nichts einfach. Das war eine riesen Patchwork-Familie. Und dass Patchwork-Familien nicht einfach sind, das wissen wir mittlerweile. Josef als der geliebte Sohn seines Vaters, weil eben von der geliebten Rahel, wurde bevorzugt und nach Strich und Faden verwöhnt. Er bekam ein besonderes Kleid. Er wurde wirklich auch den anderen Brüdern gegenüber anders behandelt. Und das tat seiner Entwicklung überhaupt nicht gut. Er fühlte sich seinen Brüdern überlegen, er wurde stolz, er wurde arrogant. Die Brüder, und da kann ich die Brüder recht gut verstehen, die entwickelten zunehmend einen Hass auf den Josef. Wenn man merkt, der andere, kriegt immer das größere Stück, dem geht es immer besser, der wird immer bevorzugt. Mit dem spielt der Vater 5 Stunden, mit mir ein Viertel. Und dann hat er keinen Bock mehr. Und der sitzt am Tisch immer auf dem besten Platz und der darf alles und ich darf nichts. Das ist doch klar. So wachsen die Kinder heran und als er Josef 17 ist, hat er zwei Träume. Und ihr kennt die Träume, einmal mit diesen verbeugenden Gaben und einmal mit Sonne, Mond und Sterne, und wo sich alle vor ihm verbeugen. Und überheblich wie er ist, erzählt er diese Träume stolz seinen Brüdern, seiner Familie. Und die Brüder kriegen richtig, richtig dolle Hass. Er ist also 17, er muss raus aufs Feld, er soll seinen Brüdern was bringen. Und die Brüder schmieden Pläne und sagen, jetzt reicht's uns, den bringen wir um. Der Ruben, der älteste Sohn, kriegt Skrupel und verhindert den Mord. Aber er kann nicht verhindern, dass dem Josef überhaupt was passiert. Man beschließt, ihn in eine Zisterne zu werfen. Er sagt, vergießt kein Blut, verwerft ihn stattdessen lebendig in die Zisterne. Nun muss man aber ganz klar sagen, normalerweise sind diese Zisternen voller Wasser und der Josef wäre ertrunken. Diese Zisterne war leer. Und ich denke, da hatte Gott vielleicht doch schon seine Hand im Spiel. Und dann wird Josef verkauft. Das Kleid, das schöne Kleid, hatte man ihm bereits weggenommen. Er wird verkauft und kommt auf einen Sklavenmarkt. Da war nichts mehr von wegen, ich bin toll, ich bin schön, ich bin wichtig. Man muss sich das wirklich vorstellen, er wird begutachtet. Also auch genug Muskeln, wofür kann man den gebrauchen? Betrachtet, vielleicht angefasst. Hilflos, wie freiwillig. Und dann wird er gekauft von Potiphar, einem Leibdiener des Pharaos. Und da lesen wir, und der Herr war mit Josef, sodass er ein Mann wurde, dem alles glückte. In einer anderen Übersetzung steht, der Herr half Josef und er ließ ihm alles gelingen. Und der Potiphar, der hat das bemerkt, dass der Herr mit Josef war. Da war irgendwas anders an ihm. Er war irgendwie, ja, er hat sich wohl reingegeben, er hat gedient. Das heißt, Josef saß nicht in einer Ecke, hat sich bedauert. Er ist nicht hingegangen, hat gesagt, nur das, was muss. Wofür? Ich mache nur so viel, wie es unbedingt sein muss, damit ich keinen Ärger kriege. Alles, was darüber hinausgeht, mache ich nicht. Ich will ja gar nicht hier sein. Da gehöre ich überhaupt nicht hin. Ich bin ja viel wertvoller. Sondern er diente seinem Herrn so gut er konnte. Aber er blieb dabei in seiner Beziehung zu Gott. Und so fand er auch wirklich Gunst bei Potiphar. Und Potiphar übertrug Josef immer mehr Aufgaben, bis dahin, dass er ihm die komplette Aufsicht über sein Haus, die Verwaltung seines gesamten Besitzes gab. Und von diesem Tag an segnete der Herr Potiphar um Josefs Willen. So können wir lesen. Die Ernte fiel gut aus, der Viehbestand wurde größer. Potiphar ging es aufgrund von Josef und wie er mit ihm umgegangen war, gut. Josef hatte es geschafft. Er trug wieder gute Kleider. Er war wieder zu Ansehen gekommen. Und er war ein gut aussehender junger Mann. Er wird so Anfang 20 gewesen sein zu diesem Zeitpunkt. 19, 20, 21. Das sagt uns die Bibel nicht. Und Potiphars Frau kriegt Spaß an ihm und will ihn verführen. In welchen Konflikt Josef da gekommen ist, als Potiphars Frau ihn täglich bedrängte, immer wieder was von ihm wollte. Sie war die Frau seines Chefs, seines Herrn, der mit ihm machen konnte, was er wollte. Und natürlich hatte sie auch dadurch eine gewisse Macht über ihn. Aber Josef wusste auch, dass das nicht richtig war. Und er sagt nein, er verweigert es. Er sagt nein, weil mein Herr mir vertraut und weil ich eine so große Sünde gegen Gott nicht begehen will. Das mache ich nicht. Und dann kann man doch sagen, gut gemacht, Josef. Prima. Dafür hat er doch Lob verdient, dafür hat er doch Anerkennung verdient. Aber was passiert? Die meisten von uns kennen die Geschichte. Die Frau von Potiphar ist stinksauer, reißt das Kleid von seinem Leib und sagt, der wollte mich vergewaltigen. Und Potiphar schmeißt ihn ins Gefängnis. Er hat alles richtig gemacht und er wird bestraft. Das ist doch nicht gerecht, das ist doch unfair. Und da sitzt er in diesem Kerker, obwohl er unschuldig ist und hat wieder alles verloren. Sein schönes Gewand, sein Ansehen. Ja, man hielt ihn für einen Sextäter. Er wusste nicht, was aus ihm werden würde, ob er diesen Kerker überhaupt wieder lebend verlassen würde. Und trotz alledem wirft er sein Vertrauen nicht weg. Die Bibel schildert uns ja sehr wenig von den Gefühlen, was da in diesen, ob es da Phasen gab, voller Verzweiflung, voller Not. Aber letztendlich hat auch Josef hier wieder sein Bestes getan. Denn er gewinnt auch dort das Vertrauen des Gefängnisverwalters, der die Aufsicht über die anderen Gefangenen und alles, was im Gefängnis geschah, Josef übertrug. Und wieder lesen wir, denn der Herr war mit Josef und ließ alles gelingen, was er tat. Diese Beziehung zwischen Josef und Gott konnte die Situation nicht stören. Die blieb. Und trotzdem ließ Gott ihn im Gefängnis. Wir lesen also auf der einen Seite, der Herr war mit Josef, aber er kam nicht raus. Hätte man nicht erwarten können, konnte Josef nicht auch erwarten, dass er ganz schnell wieder frei werden würde? Doch Gott hat einen anderen Plan mit ihm. Denn dann kamen irgendwann zwei hohe Diener, ein Bäcker und ein Mundschenk, des Pharaos in den Kerker. Und sie wussten nicht, wie es für sie ausgehen würde. Ob genau wie Josef, wird man sie hinrichten, werden sie es überleben? Und die beiden waren schon eine ganze Weile im Gefängnis, als jeder von ihnen einen Traum hatte. Und Josef fällt auf, dass sie sehr traurig waren, betrübt. Und spricht sie an. Erstaunlich, dass Josef in seiner eigenen Misere sieht, wie es dem anderen geht. Auch ein Zeichen dafür, dass er sich nicht nur um sich gedreht hat. Und er fragt sie, was ist los? Sie erzählen ihm die Träume, er deutet sie und das, was er gesehen hat, kommt, wird auch wahr. Gott zeigt Josef die Bedeutung der Träume und das sagt Josef auch so. Der Bäcker wird hingerichtet und der Mundschenk rehabilitiert. Und da sieht Josef seine Chance gekommen. Also, ich weiß nicht, was in ihm vorging. Bisher hat er sich ja wohl immer hauptsächlich auf Gott verlassen. Aber er sagt zu dem Mundschenk, Mensch, wenn du jetzt beim Pharao bist, dann leg mal ein gutes Wort für mich ein, dass ich auch hier rauskomme. Aber es vergehen Stunden, Tage, Monate, nichts passiert. Der Mundschenk hat ihn vergessen. Wie enttäuscht muss er gewesen sein, als er merkt, ich bin hier vergessen, verraten, verkauft. Der denkt nicht mehr an mich, der ist raus, der ist fein, dem geht's gut. Und es vergehen 2 Jahre. Und da hatte der Pharao Träume. Und niemand im Land konnte sie deuten. Und dann sah der Mundschenk seine Chance gekommen und dachte, oh, jetzt kann ich mich noch ein bisschen wichtig machen. Und sagte, du, ich kenne einen, der kann das. Der ist aber noch im Gefängnis. Und der Pharao ließ Josef holen. Josef wird wieder hübsch gemacht, ne? Kriegt wieder ein schickes Kleid an und er kommt zum Pharao. Und der Pharao erzählt ihm seinen Traum und sagt, ich habe gehört, du kannst das. Du kannst die Träume deuten. Und Josef sagt, das kann nur Gott. Das kann nur Gott. Aber er wird ihnen sicher etwas Gutes ankündigen. Und Gott zeigt Josef, was die Träume bedeuten. Und Josef kann dem Pharao sagen, dass 7 Jahre Fülle und anschließend 7 Jahre Hunger oder Hungersnot ohne Ernte auf das Land zukommen. Der Pharao sagte, jetzt müssen wir was tun, jetzt müssen wir handeln. Und er suchte jemanden, er brauchte jemanden, der diese Aufgabe übernimmt. Und er sagte, wer könnte besser dafür geeignet sein als Josef? Denn er ist ein Mann, der ganz offensichtlich von Gottes Geist erfüllt ist. Man konnte sehen und spüren und erleben, dass Josef anders war. Und möchte einen Schwenker machen zu uns. Das ist auch das, was Paulus im Neuen Testament schreibt. Man wird es sehen. Wenn dagegen der Heilige Geist unser Leben beherrscht, wird er ganz andere Frucht in uns wachsen lassen. Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Das steht in Galater 5, Vers 22. Ich muss sagen, das ist bei mir noch ausbaufähig, aber das ist das, woran andere uns erkennen können. Das, was anders ist. Und Josef wird zum Stellvertreter des Pharao. Und er bekommt einen Siegelring, mit dem er wirklich, dieser Siegelring war ja wichtig, um alles zu unterschreiben. Und er erhält fast so viel Macht wie der Pharao. Nur noch der Pharao steht über ihm. Und zu diesem Zeitpunkt war Josef 30 Jahre alt. 13 Jahre hat das gedauert. Von dem Tag, als er von seinen Brüdern verkauft wurde, bis zu diesem Tag. Die Hungersnot trifft auch Kanaan und Jakob schickt seine Söhne nach Ägypten, um Getreide zu kaufen. Die kommen zum Josef und er erkennt seine Brüder. Und er denkt auch an das, was er damals geträumt hat. Und er denkt bestimmt auch an das, was sie ihm angetan haben. Und er macht es ihnen nicht leicht. Er sagt, ihr seid Spione. Nee, sind wir nicht. Wir sind ganz harmlos. Wir wollen nur Nahrung kaufen. Wir sind Brüder, ganz ehrliche Männer. Doch, sagt Josef, das seid ihr. Ihr seid Spione. Ihr seid gekommen, um herauszufinden, wo unser Land schwach ist. Und sie sagen, Herr, wir sind 12 Brüder und unser Vater lebt in Kanaan. Unser jüngster Bruder ist bei unserem Vater geblieben und der andere ist tot. Der ist nicht mehr. Das muss doch für den Josef harter Tobak gewesen sein. Der ist nicht mehr, denn sie, die ihn umbringen wollten, sagen das einfach so in einem Satz. Und was war für ihn daraus entstanden? Das war doch die Gelegenheit für Josef zur Rache. Die Möglichkeit hätte er gehabt. Und wenn man die Geschichte weiterliest, könnte man glauben, er treibt wirklich ein böses Spiel mit ihnen. Denn er will sie überprüfen, will ihre Geschichte überprüfen. Und er sagt, ich muss das erstmal überprüfen und möchte auch, dass euer jüngster Bruder kommt. Dann kann ja einer von euch gehen, den holen. Und die übrigen bleiben so lange hier. Und dann sperrt er sie erstmal für 3 Tage ein. Aber dann sagt er, ich bin ein gottesfürchtiger Mann und tut, was ich euch sage, und dann bleibt er am Leben. Und dann können sie gehen. Er behält nur einen da, die anderen können gehen. Aber wenn ihr wiederkommt, dann bringt euren jüngsten Bruder mit. Und dann weiß ich auch, dass ihr mir die Wahrheit gesagt habt. Und dann sagen sie, das ist alles nur, weil wir damals so mit Josef umgegangen sind. Was wir dem angetan haben. Jetzt müssen wir büßen. Josef hatte sie verstanden. Er wusste genau, was sie gesprochen haben. Und ging raus, weil er weinen musste. Ihm wurde das schon sehr deutlich. Wie geht Josef mit seinen Brüdern um? Er möchte sehen, dass sie sich verändert haben. Er macht es ihnen nicht leicht, aber er verdammt sie auch nicht. Er hätte die Möglichkeit gehabt, sie einzusperren, sie im Kerker verrotten zu lassen. Aber das macht er nicht. Aber er macht ihnen das auch nicht so leicht. Er zwingt sie eigentlich dazu, zu begreifen, dass ihre Schuld, die sie auf sich geladen haben, etwas damit zu tun hat, wie sie jetzt da stehen. Wir wissen, wie es weitergeht. Sie gehen zurück. Irgendwann ist das Getreide alle und sie müssen wiederkommen. Und sie bringen den Benjamin mit. Und ausgerechnet bei Benjamin wird nachher der silberne Becher gefunden und Ruben bürgt für ihn. Und dann letztendlich geht Josef den ersten Schritt. Er löst alles auf und dann sagt er, ich bin euer Bruder Josef, den ihr verkauft habt. Aber macht euch deswegen keine Vorwürfe. Gott selbst hat mich vor euch hergeschickt, damit euer Leben gerettet wird. Denn seit 2 Jahren herrscht nun Hungersnot und man wird weder sehen noch ernten können. Ja, nicht ihr habt mich hierher geschickt, sondern Gott. Josef hat sich von einem verwöhnten, arroganten und selbstherrlichen Teenager zu einem reifen Mann entwickelt. In allem, was er erlebt, in allem, was er tut, hält er sich an Gott. Und er hat wirklich, man kann sagen, er hat es ja nicht einfach gehabt. Er ist früh aus seiner Umgebung gerissen worden. Er hat seine Mutter verloren. Er wurde übermaßen verwöhnt, was ja schon, was wirklich schädlich war. Aber Gott hatte einen Plan für sein Leben. Wir erleben immer wieder, wie er sich selber zurücknimmt und auf Gott verweist. Josef entscheidet sich, trotz aller schweren Situationen, sich immer wieder auf Gott zu verlassen. Und während er wartet, dass Gott handelt, bleibt er aktiv. Er dient anderen da, wo er eingesetzt ist. Dabei achtet er Gottes Gebote. Josef hat sich, denke ich, entschieden, an Gott festzuhalten und nicht zuzulassen, dass Bitterkeit in seinem Herzen Raum nimmt. Dass er diese Ungerechtigkeit, die ihm sicherlich widerfahren lässt, dass die ihn vergiftet. Trotz aller Angst, trotz der Trauer, der Enttäuschung und Verzweiflung, die er sicherlich erlebt hat. Und deswegen denke ich, dass wir ganz viel von Josef erlernen können. Wir alle haben unsere Familiengeschichte. Wir haben Dinge erlebt, die wunderschön waren. Und manche haben auch Dinge erlebt, oder wir haben vielleicht auch Dinge erlebt, die enorm schwer waren. Verluste, Zurückweisung, Enttäuschung und Ungerechtigkeit. Und das erleben wir vielleicht heute noch. Ich erinnere mich an jemanden, den ich sehr gut kannte. Es waren zwei Söhne. Der eine erbte den Bauernhof, einen richtig guten Bauernhof. Und der sollte den anderen auszahlen. Und das hat er in solchen Kleckersraten getan und auch nicht komplett, dass es dem anderen überhaupt nichts nutzte. So ungerecht. Und vielleicht sind auch wir an anderen schuldig geworden, weil wir neidisch waren, ungerecht. Vielleicht sogar an unseren eigenen Kindern, weil wir den einen bevorzugt haben. Ganz gleich, es mag sein, dass unsere Familiensituation schwierig ist und dass unser Familiengedöns, all das, worin wir verflochten und gefangen sind, uns wirklich zu schaffen macht. Und dass es uns auch prägt oder geprägt hat, so wie Josef durch seine Familiengeschichte erstmal ziemlich arrogant war. Aber Gott hat auch in deinem Leben einen Plan. Und dieser Plan endet nicht, wenn man 50 oder 55 ist, sondern dieser Plan zieht sich durch bis zu unserem letzten Tag. Gott hat einen Plan mit uns. Und Gott will uns gebrauchen. Wenn wir ihm dienen und ihm vertrauen, dann kann er uns zum Segen für andere einsetzen, auch in schwierigen Zeiten oder vielleicht gerade in schwierigen Zeiten. Bei Josef lesen wir mehrmals, aber der Herr war mit ihm. Das gilt auch für dich und mich. Der Herr ist mit dir. Kannst du Gott in deinen Umständen vertrauen? Kannst du erwartungsvoll auf seine Zeit warten? Und wenn du gerade in schwierigen Zeiten steckst, kann es sein, dass Gott gerade deine schwere Zeit anderen zum Segen werden lässt? Kannst du sagen, trotz aller Umstände, Gott ist Herr, ihm vertraue ich, ich bin in seiner Hand, der Herr ist mit mir. Fragen, die uns vielleicht ein bisschen zum Nachdenken anregen. Aber das, was wir in der Bibel lesen, was für Josef eine Zusage war, das gilt auch für uns. Der Herr ist mit uns. Amen. Ich möchte noch ganz kurz mit uns beten. Ja, wir wissen oft in unseren Situationen gar nicht, wie es weitergeht. Jeder von uns steckt in seiner Familie, in seinem Umfeld, in Freunden. Wir erleben Gutes und Schlechtes und manchmal oder häufig verstehen wir dich nicht. Aber wir wollen einfach darauf vertrauen, dass du es gut mit uns meinst und dass du einen Plan für unser Leben hast. Bitten dich, dass wir das erkennen dürfen und dass du uns immer wieder ganz fest in deiner Hand hältst. Amen.